Come on, Berser people. We're now in season 25. Let's rock the anniversary. Freestyle Football Fanball. Ja, nach fast 600 Folgen herzlich willkommen in der Jubiläums-Season 25 der Serie Börse People. Und diese ist maximal Freestyle ausgelegt. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 13. Gast in Season 25 ist Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich und jetzt bei mir im Studio. Liebe Eva, freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung, lieber Christian.
Ja, du, ich freue mich sehr. Wir haben die Schnittmenge, du bist gleich bei WeMove irgendwie mit den Augen hängen geblieben, also laufen wird auch noch zu spoilern sein, Geschäftsführerin Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Wir senden die Folge als erste Folge im zweiten Halbjahr. Das erste Halbjahr hat eine tolle Performance an der Wiener Börse gebracht und vor allem auch für Banken und Versicherung. Kann man happy sein eigentlich mit denen, die man da in der Sparte betreut?
Ja, das kann man auf jeden Fall. Und ich finde, man sollte auch nach außen hin tatsächlich auch wirklich stolz auf unsere Banken und Versicherungen in Österreich sein. Kommt manchmal vielleicht medial nicht immer so rüber und gibt es durchaus, glaube ich, Kritik. Aber wir versuchen da schon auch darauf hinzuweisen, dass es auch gut ist, wenn es gerade vielleicht in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten den Banken und den Versicherungen gut geht.
Jetzt bin ich eigentlich gleich querbeet mittendrin. Karrierewerdegang kommt natürlich noch, aber ich denke gerade Covid++ haben die Banken unglaublich viel geleistet, in unglaublicher Geschwindigkeit auch. Ja. Und schön, dass du da bist und dass wir da ein bisschen dann drüber reden können. Karrierewerdegang-Podcast. Ich spreche, glaube ich, mit einer Linzerin, oder?
So ist es.
Genau. Du bist in Linz geboren, bist dann nach Wien gegangen. Juridikum, man findet zu dir einiges, weil du ja lange Zeit auch in Ministerien und so weiter tätig warst. Aber in eigenen Worten, von Linz nach Wien, warum Juridikum, warum dieser Weg?
Ich glaube, es hat vor allem auch damit zu tun, dass meine Mama damals zu mir gesagt hat, du musst jetzt ein bisschen auf eigenen Beinen stehen. Und da hat sich dann Wien irgendwie angeboten. Ich habe lange nicht gewusst, was ich studieren möchte. Am Anfang haben irgendwie alle immer zu mir gesagt, na ja, Rechtswissenschaften, das ist so trocken.
Schnell, ne?
Ja, 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 auch das, aber ist irgendwie so trocken und bist da sicher, dass du das machen möchtest. Und ich habe mir aber dann einfach trotzdem dafür entschieden und habe das nie bereut und habe es auch nicht bereut, nach Wien zu gehen. Und wie das halt dann bei vielen Oberösterreichern und Oberösterreicherinnen so ist, man bleibt dann in Wien hängen, weil es einfach beruflich sehr spannend ist.
Es ist interessant, dass es besonders bei Oberösterreicherinnen so ist, das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber ja, es gibt viele in Wien und durchaus erfolgreich.
Ja, also wir haben, wie oft ich Oberösterreicher in Wien treffe, ist wirklich überraschend.
Gibt es da irgendwie so eine Bubble, eine Vernetzung noch, so Querbeet-Frage, wo man sie Original-Bundesland her trifft?
Ja, so? Nein, es gibt, aber das gibt es, glaube ich, bei anderen Bundesländern auch, aber es gibt so auch für Oberösterreicher, Oberösterreicherinnen den Verein der Oberösterreicherinnen und auch den Oberösterreicher-Ball im Rathaus in Wien, immer im Sommer, super Event, kann ich auch sehr empfehlen. Also da trifft man sich dann auf jeden Fall.
Und tolle börsennotierte Unternehmen aus der Industrie vor allem auch.
Auch ja.
Und
das.
Gute Banken sowieso auch. Gut. Wir sind in Wien beim Juridikum gar nicht so weit von da, aber mehr im Schatten als beim Behinderten. Das ist immer ein wunderbarer Schattenplatz, das Juridikum. Du hast das eh schon erwähnt, das war noch nicht ganz klar, wie genau Juridikum, Jus hast du gewählt. Wann ist die Entscheidung eigentlich gekommen, dann diesen politischen Weg einzuschlagen, den du eingeschlagen hast?
Sowas kann man nicht planen, sondern das ergibt sich halt auch.
Auf der Uni dann, ne?
Nein, also ich muss noch vielleicht einmal zurückgehen,
gerne.
Auch schon während meiner Schulzeit. Ich war Schulsprecherstellvertreterin, ich war Klassensprecherstellvertreterin und es hat schon immer, also ich habe einfach immer gern viel geredet, ehrlicherweise. Ja. Also so offen.
Auf solche Podcast-Gäste freue ich mich immer ganz besonders. Ja, und wenn sie lachen, noch viel mehr.
Genau. Und dadurch war das schon immer ein bisschen so ein Thema. aber ich habe das jetzt nie groß aktiv verfolgt. Trotzdem dann nach der Uni habe ich das Traineeship bei der Industriellen Vereinigung gemacht und dann kam 2017, damals kurz vor der Wahl, einfach die Frage, ob ich mir vorstellen kann, in ein Kabinett zu wechseln. Das war damals beim Harald Mahrer, war dort für Arbeit und Sozialrecht zuständig und ich war damals 24 Jahre, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und habe mir gedacht, auch...
Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie
ja,
jung du
ja,
bist.
Genau. Ja, genau. Und habe mir aber damals gedacht, auch wenn es so kurz vor der Wahl ist, das muss ich ausprobieren. Das hat mir total gereizt. Da muss man jetzt einmal mutig sein und schauen, wie das weitergeht. Und auch das habe ich nie bereut. Und die 7 Jahre im politischen Umfeld waren wirklich enorm spannend.
Gehen wir da, die erste Station hast du ja schon genannt, gehen wir noch kurz ein paar weitere Stationen durch. Ich verbinde dich dann vor allem sehr, sehr stark auch mit Martin Kocher und deine Zusammenarbeit mit ihm. Aber wie ist es dann weitergegangen nach Mahrer?
Harald Mahrer ist dann Wirtschaftskammerpräsident geworden und ich bin dann zum Gernot Blümel, damals wie er im Bundeskanzleramt Kanzleramtsminister war, habe dort auch weiter Arbeit und Soziales betreut. Bin ich zu Sebastian Kurz als Bundeskanzler gewechselt. Dann war Ibiza, kann sich, glaube ich, auch noch jeder erinnern.
Das ist uns nicht fad.
Ja, genau, vollkommen richtig. Dann waren die Regierungsverhandlungen 2019. Ich bin dann Kabinettschefin im Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend geworden. Nach einem Jahr ist damals leider die Christine Aschbacher zurückgetreten. Mhm. Martin Kocher hat dann übernommen und war von Tag 1 eigentlich wirklich auch eine tolle Zusammenarbeit und war dann zeitlang Kabinettschefin und Generalsekretärin im Arbeitsressort damals und dann ist Margarete Schramböck zurückgetreten, Martin Koch ist Wirtschaftsminister geworden und wir waren dann das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und damit habe ich dann auch mich quasi nur mehr auf die Rolle der Generalsekretärin fokussiert. Wir waren ein extrem großes Ressort, haben 8 Sektionen gehabt, da hat es jeden Tag genug zu tun gegeben.
Jetzt mache ich eine kleine Werbeeinschaltung. Margarete Schramböck hast du erwähnt, die Folge mit ihr, die Börse People Folge werde ich verlinken, selten so gelacht. Ja, da ging es sogar im Wrestling in Saudi-Arabien.
Wow, also muss ich mir dann auch anhören.
Ja, genau. Wunderbar. Na, und du zuständig für Jugend und die Jugend hat dann, so wie wir alle, aber die Jugend im Besonderen, eine schwere Zeit mit Covid gehabt, hat sich ja massiv reingespielt in die Arbeit, weil alles anders war, als man es irgendwie am Spickzettel gehabt hat, nehme ich an.
Ja, also das war eine Herausforderung. Natürlich war aber trotzdem auch der Arbeitsmarkt an sich während Corona natürlich ein großes Thema. Also auch im Bereich der Jugendlichen natürlich, aber auch im Allgemeinen mit dem Thema der Kurzarbeit, dass man dann irgendwie da als Kriseninstrument innerhalb von Tagen quasi auf die Beine und angepasst hat. Also das waren schon sehr, sehr intensive Zeiten und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, dass ich mich immer total, so anstrengend es auch war, aber zeitgleich war mir auch bewusst, wie privilegiert ich bin, dass ich jeden Tag ins Büro gehen darf, weil auch das
soziale
war,
Kontakte.
Genau, weil das haben einfach viele Menschen nicht gehabt und das war eine Herausforderung, also da habe ich mich schon auch privilegiert gefühlt.
Siehst, da merkt man den Altersunterschied zwischen, ich war froh, dass ich endlich niemanden mehr sehen muss. Ja, über all die Jahre so dauernd täglicher Austausch, aber jetzt freue ich mich wieder sehr. Diese Börse People Serie ist in der Pandemie erst am Ende dann entstanden irgendwie. Ein bisschen so Highlights aus deiner politischen Vergangenheit, aus diesen mehr als 7 Jahren in den Kabinetten, du hast einiges schon gesagt. Gibt es irgendetwas, woran du dich besonders gerne zurückerinnerst, Eva?
Ja, also es gibt extrem vieles, weil es waren wirklich die Erfahrungen, die man da machen darf, das ist nicht selbstverständlich und gerade vielleicht auch in den jungen Jahren, wenn man da auch die Verantwortung einem zugetraut wird, das ist schon wirklich ein schönes Gefühl. Was mir aber immer besonders hängen bleibt, jetzt im Rückblick, ist dann auch eben die Zusammenlegung vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Sowas hat es während einer Legislaturperiode noch nicht gegeben. Normalerweise ist das ja immer am Beginn, dass sich die Ressorts quasi neu formieren. Wir haben das während der Legislaturperiode gehabt und man glaubt ja vielleicht immer, Ministerien funktionieren ähnlich, aber jedes Ministerium hat seine eigenen Prozesse.
Und die Menschen halt auch, ne?
Auch das, genau. Und wir haben uns da einfach auch zum Ziel gesetzt, ein bisschen dieses... Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Und ich glaube, das ist uns dann tatsächlich gut gelungen und dann wirklich, dass auch alle das Gefühl gehabt haben, so, wir sind jetzt das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Das war schon wirklich eine tolle Sache. Und an das erinnere ich mich sehr gerne, neben vielen anderen Dingen, tollen Dienstreisen, spannende Menschen, die man kennenlernt und weil man einfach extrem viele Einblicke bekommt.
Ich schaue immer auf LinkedIn nach, was mein Gast selbst eingibt und da sehe ich jetzt Deputy Chairwoman of the Supervisory Board. Das klingt für sich schon mal leiwand. Schönbrunn Group klingt auch leiwand. Das ist seit Oktober 22, also kommt noch aus der politischen Ära.
Genau.
Schönbrunn Group, ganz kurz ein paar Worte dazu. Ich weiß nur eines, dass man dort nicht fotografieren darf.
Ah, okay.
Das ist irgendwie wegen irgend so ein Copyright vom Gebäude oder so.
Ja, keine Ahnung. Das kann gut
als
sein.
Als Medium zumindest. Ja. Und wie auch immer. Ein paar Worte dazu. Schönbrunn Group. Und du?
Ein sehr spannendes Unternehmen, muss ich wirklich sagen. Also freue mich sehr, dass ich dann noch immer im Aufsichtsrat sitzen darf. Die Schönbrunn Group gehört, also das Bundesministerium für jetzt Wirtschaft, Energie und Tourismus, vormals BMAW, ist das Eigentümerressort und so hat sich das auch damals dann ergeben. Netterweise bin ich noch immer vom Ministerium entsandt. Warum ist es auch so spannend? Einerseits natürlich, Schönbrunn kennt irgendwie jeder, und aber auch mit den Fragen, die wir uns zum Teil beschäftigen, wie kann ich einfach auch dieses kulturelle Erbe besser zugänglich machen? Wie kann ich unterschiedliche Zielgruppen ansprechen? Wie kann ich Angebote schaffen, auch wenn zum Beispiel die Anzahl der Besucherinnen und Besucher aufgrund von den Räumlichkeiten begrenzt ist, wie kann ich zusätzliche Angebote schaffen? Extrem spannend, macht wirklich großen Spaß, da auch einen Beitrag zu leisten.
Und noch immer hast du gesagt, das hat also auch den beruflichen Change bei dir überdauert, was ja auch ein schönes Signal ist.
Total, also ist einfach auch eine super spannende Ergänzung.
Zieh ich wieder laufen vor, gehst manchmal auch die Höhenmeter mitnehmen in Schönbrunn?
In Schönbrunn gehe ich tatsächlich sehr selten laufen, muss ich
auch.
Ich gestehen.
Ich mache keine Höhenmeter, ich bin auch so ein nicht. Flachlandexperte irgendwie. I'm loving Donaustadt und Machfeld. Du, Folgendes. Jetzt gehen wir natürlich schön langsam zur Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Riesensparte natürlich, ich habe nachgeschaut, mehr als 850 Mitglieder ist natürlich die Struktur. Ja. Wie ist dann zu diesem Punkt gekommen, dein Interesse dafür? Ist wie geweckt worden? Und ein bisschen zu dem Change bitte.
Es war ein bisschen mehr als 7,5 Jahre im politischen Umfeld und so sehr ich quasi das politische Umfeld mag und so sehr ich diese Zeit genossen habe, war für mich auch dann irgendwann einmal klar, es ist auch an der Zeit, mal etwas anderes zu machen. Ich habe aber für mich selbst auch gemerkt, dass ich einfach sehr für Politik, Interessensvertretung brenne und somit hat sich das eigentlich aus dem auch ergeben. Ich habe das zwar nicht wie meine vorherigen Stationen geplant gehabt, aber als sich dann dieses Angebot aufgetan hat, als die Stelle ausgeschrieben war, habe ich mir gedacht, auch wenn ich jetzt nicht originär aus dem Bereich komme, kann das eine sehr spannende Herausforderung sein und ich habe es auch versucht, irgendwie positiv zu sehen, dass man da dadurch vielleicht auch ein bisschen einen frischen Wind mitbringen kann, Dinge vielleicht auch von außen nochmal besser sehen kann und daher hat es mich dann sehr gefreut, wie dieser Bewerbungsprozess mit Hearing etc. auch positiv ausgegangen ist.
Ihr seid ansässig auch, glaube ich, in der Wiener Hauptstraße,
so
dort, wo man die Wirtschaftskammer Österreich findet. Wie kann ich mir jetzt so typische Agenda bei euch vorstellen? Im Namen steckt einiges drinnen, Bundessparte, Bank und Versicherung. Man kümmert sich natürlich um die standortrelevanten Themen, um die Infrastruktur des Finanzplatzes und so weiter. Aber was genau ist da die Agenda oder so ganz grob umrissen nur?
Das auf den Punkt zu bringen,
ja, vor allem, genau.
Aber also einerseits ist ja natürlich der österreichische Finanzsektor natürlich auch sehr stark von europäischen Vorgaben natürlich geprägt. Das heißt einerseits auch in Europa, in der Europäischen Union, da vielleicht auch auf die österreichischen Eigenheiten würde ich jetzt nicht sagen, aber Besonderheiten ist vielleicht der bessere Begriff, da auch aufmerksam zu machen, dass wir einfach auch anders strukturiert sind, dass wir dadurch auch manche Dinge ein bisschen anders sehen und das quasi in den Regulierungsbestrebungen, die es halt trotzdem gibt, die Awareness dafür zu schaffen, darauf zu achten. Zeitgleich haben wir jetzt momentan natürlich auch das starke Thema, dass wir halt schon auch sagen, jetzt muss man sich einmal, aufgrund der Finanzkrise damals ist sehr viel Regulierung entstanden, das war gut und richtig so. Zeitgleich, glaube ich, sieht man halt jetzt, dass die Banken und auch die Versicherungen aber ihre Hausaufgaben quasi gemacht haben, sage ich immer. Und jetzt ist, glaube ich, eigentlich einmal die Zeit zu schauen, okay, welche Regulierung oder welche zusätzliche Regulierung braucht es eigentlich nicht mehr. Also das ist auch eines unserer Schwerpunkte, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene. Und genauso wie man auf europäischer Ebene quasi dort die Anliegen und unsere Besonderheiten quasi mitnehmen und mitbringen und da die Awareness schaffen, machen wir es auch auf nationaler Ebene. Der zweite Punkt ist aber natürlich auch Ansprechpartner für unsere Mitglieder zu sein. Also wenn es Fragen gibt, wie gewisse Gesetzestexte zum Beispiel ausgelegt werden, was für Verständnis gibt. Wir sind im Kontakt mit den Aufsichtsbehörden, stellen da auch, wenn es eben Fragen gibt, den Kontakt her, holen alle zusammen. Also es geht quasi so ein bisschen in beide Richtungen und wir sind so ein bisschen ich sage immer, wir sind die Schnittstelle.
Mhm. Ganz, ganz wichtig, auch ich habe immer wieder mit der Außenwirtschaft auch zu tun. Und ja, die ist auch Schnittstelle in anderen Blickwinkeln natürlich. Und wenn du sagst, Kontakt mit der Aufsicht auch immer wieder, ja, du bist auch Member of the Supervisory Board, darf ich das nochmal sagen, der FMA, das ergibt sich aus dem Job jetzt.
Genau, an, oder? Genau so ist es. Also es ist quasi geregelt, dass zwei Mitglieder der Wirtschaftskammer als kooptierte Mitglieder ohne Stimme, also das heißt, wir sind der Prinzip ein bisschen beratend eigentlich da. Genau, ergibt sie da aus der jetzigen Position, ist aber auch natürlich super spannende Rolle, da dabei zu sein und auch die Dinge einfach mitzubringen, ist natürlich auch für unsere Mitglieder auch wichtig. Zeitgleich hat man in so einem Fall natürlich trotzdem den Hut als Aufsichtsrätin auf und da geht es um die FMA als quasi Gesellschaft und das ist der Fokus.
Ich wäre eigentlich auch gern Aufsichtsrat bei der FMA bei der Gelegenheit. Nein, lass mal dieses Thema mal weg, aber FMA macht, glaube ich, einen guten Job auch im europäischen Verbund. Glaubst du, dass der Peak der Regulierung schon gesehen wurde oder geht dann noch mehr, bevor es wieder besser wird?
Wir hoffen, dass der Peak schon gesehen wurde. Also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Die Frage halt, die man sich halt schon irgendwie stellen muss, ist, jetzt gibt's diese ganzen Omnibus-Bestrebungen auf der europäischen Ebene und ja, die sind positiv und ja, die sind wichtig, aber zeitgleich sieht man irgendwie 5 neue Initiativen und das steht für mich schon ein bisschen in einem Widerspruch, weil dann wär's doch einmal gescheit, bevor ich jetzt wieder 5 neue Sachen starte, mal zu schauen, okay, wo stehen wir denn jetzt? Bereinigen wir das einmal jetzt, dass das Sinn macht? Und fangen nicht wieder an, uns neue Themen zu schaffen.
Ich mache jetzt nicht die Stopptaste, aber ein kurzes Hydration Break.
Da mache ich das auch.
Wenn man mal Prost, dass man es hört auch, ja. Das habe ich jetzt extra mit Ton gemacht, dass man es auch hört. Yes, hasse es, ja.
Sehr.
DORA-Verordnung, Riesenpunkt, oder? Seit 1,5 Jahren begleitet uns das oder schon länger in der Vorbereitung gehen. Auch in der FMA habe ich Anna Muri zu Gast gehabt, die Folge verlinke ich auch, weil das ist und bleibt ein Riesenthema. Wie weit ist man da?
Also grundsätzlich auch da sind, glaube ich, Österreichs Banken und Versicherungen grundsätzlich sehr gut vorbereitet. Also wir versuchen ja wirklich schon zum Zeitpunkt, wo die europäische Initiative gestartet wird, uns ja schon Überlegungen zu machen und auch da die Informationen zu geben. Bei DORA haben wir jetzt eine spezielle Herausforderung natürlich auch und das ist einfach, wie verhält sich DORA zum NIS-Gesetz? Mhm. NIS-Gesetz trifft ja die gesamte österreichische Wirtschaft und jetzt ist immer die Frage, was ist quasi die Lex Specialis? Das ist es gerade ein...
Das kann man das Jus-Studium gut brauchen.
Ja, Genau. Ne? Ja. Das ist gerade so ein Thema, wo wir auch schauen, weil natürlich, also wir wollen immer schauen, dass wir einfach bestmöglich da unsere Mitglieder auch unterstützen und servicieren, damit es eben zu keiner Rechtsunsicherheit kommt.
Rechtsunsicherheit ist ja auch ein Riesenthema, wenn ich jetzt B2C-mäßig denke, die Einlagensicherung. Da haben wir sich in Österreich immer verlassen können. Da bist du auch Deputy Chairwoman. Ja. Ich darf es nochmal sagen. Deputy Chairwoman auf der Supervisory Board. Einlagensicherung Austria GmbH. Ich glaube, da gibt es ja mehrere so Geschichten, oder?
Ja, es ist genau. Also wir haben drei genau. IPS im Prinzip, sagt man, im Fachjargon.
Was und, heißt das jetzt aufgehört, IPS?
Im Prinzip Einlagensicherungs Institutional Protection Schemes.
Das wollte ich schon. Wenn ich schon Deputy Chairwoman auf der Supervisory Board sage, musst du auch sowas Leibendes sagen dürfen. Ne?
Und genau, und die Einlagensicherung ist eine davon. Eine der drei, zusätzlich gibt es bei Raiffeisen ein eigenes und bei den Sparkassen ein eigenes. Und die Einlagensicherung hat sich auch daraus ergeben, dass damals, wie es gegründet wurde, auch die Wirtschaftskammer quasi Gründungsmitglied war. Neben dem Bankenverband, dem Hypo-Verband und den Volksbanken ist auch, wir haben immer die Hoffnung und ich glaube, wir sind gut aufgestellt, aber man weiß natürlich trotzdem nie, wie sie einzelne Situationen weiterentwickeln. Auch da ist natürlich der Kontakt mit der Aufsicht sehr wichtig, im Sinne von Frühwarnsystemen etc. Hilft auch einfach, den gesamten Sektor nochmal, also einen besseren Überblick zu behalten.
Helmut Ettel, FMA, hat mir irgendwann einmal erzählt, der größte Challenger-Move in seiner Karriere war Hypo Alpe Adria. Man muss sagen, in den letzten Jahren war es relativ ruhig und das ist gut so und soll auch so bleiben. Der österreichische Markt ist ein bisschen seltsam, aber nicht negativ behaftet, strukturiert mit den ganzen Raiffeisenstrukturen, Sparkassenstrukturen, Hypostrukturen und so. Gar nicht so leicht irgendwie, aber das muss, glaube ich, auch so sein, weil es die Tradition und die DNA dieser Institute darstellt, oder?
Ja, nicht, ich glaube nicht, nur, dass es die DNA dieser Institute darstellt, sondern auch, dass das auch die Erwartungshaltung der Menschen
der
in Österreich, genau, der Kundinnen und Kunden in Österreich ist. Also das ist ja schon sehr, sehr, sehr spannend, die Diskussionen bekommt man ja eh auch immer mit Filialschließungen zum Beispiel oder Bankomatenabbau.
Ne?
Genau, ist einfach extrem emotional. Also ich glaube, da ist die Erwartungshaltung einfach da und ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach als Institut jetzt, weil natürlich einerseits ist auch die Erwartungshaltung, dass Banken immer digitaler werden, digitalere Angebote schaffen. Zeitgleich ist aber, und ich sehe das im Übrigen als eine totale Stärke, ehrlicherweise, dass Österreichs Banken so regional verankert sind und es da so die Nähe zu den Kundinnen und Kunden gibt.
Das heißt auch
einen
nachhaltigen Faktor allein schon für die Kundinnen und Kunden.
Auf jeden Fall. Ja. Aber es ist halt ein schwieriger Spagat, wie bringe ich beide Dinge on the long run unter den Hut.
Long run sind wir fast wieder beim Laufen, aber jetzt noch nicht. Genau. Ja genau, wenn ich jetzt auf die Homepage, auf die wko.at/oe, also nicht Oberösterreich, sondern oe/bank-versicherung/start, findet man einige Punkte. Ich lese nur ganz kurz und ohne jetzt näher darauf einzugehen vor, was da so ein Spektrum eures Schaffens ist. Transparenzplattform für Spareinlagenzinsen haben wir gehabt. Branchenstiftung Finance, Pfandbrief und Covered Bond Forum Austria, darf ich nochmal was Schönes sagen. Einlagensicherung haben wir gesagt. Sicher bezahlen Initiative der Nationalbank und so weiter.
Das sind quasi unsere Partner oder mit denen wir halt auch, also wo es einfach auch Schnittmengen gibt. Ich meine, einen Punkt, den ich vielleicht weiß gerade dazu, ich hoffe, ich darf so frech sein.
Du darfst ganz frech sein.
Was ich sehr empfehlen kann, was wir einmal im Monat machen, ist unsere Newsline. Mhm. Die ist zwar einerseits vor allem auch für unsere Mitglieder, aber findet sich auch immer auf unserer Homepage nämlich. Und was ist die Newsline? Ist im Prinzip ein Newsletter, aber wir Wir schreiben wirklich oder wir tragen im Prinzip alle logistischen Neuerungen auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene zusammen und geben da immer einen Überblick, wo stehen die Dossiers auch. Also wenn man wirklich da von der juristischen Perspektive einen guten Überblick bekommen will, dann kann ich die Newsline sehr empfehlen. Wir haben sie auch neu aufgesetzt jetzt vor ein paar Wochen bzw. Monaten. Also ist zwar manchmal viel zu lesen, aber sehr spannend zu lesen.
Und kann jeder Frau, jeder Mann lesen?
Ja.
Also ist öffentlich verfügbar auf
unserer Homepage.
Spannend.
Verfügbar.
Schaue ich mir das nächste Mal auf jeden Fall an. Wie viele Tage oder so Daumen Pi, du hast ja auch EU-Vergangenheit, Rübig habe ich gesehen irgendwie.
Ja, zwei Monate.
Ja, du immer super. Wie viel Brüssel ist dabei in deinem Job?
Also von der Themenbreite ist es sehr viel Brüssel.
Ja, denke ich mir.
Also jetzt überlege ich gerade um ein Prozent, es ist wahrscheinlich
Daumen Pi maximal.
60-70% Brüssel und und
hätte
Rest
ich jetzt
irgendwie.
Glaubt, maximal die Case 27,5 Brüssel, genau. Ja.
Aber also so von den Themen auf jeden Fall großer Schwerpunkt im europäischen Bereich. Wie oft, also das ist schon auch mein Ziel, nochmal mehr der Visibility auch in Brüssel zu zeigen, weil natürlich genauso wie es in Österreich ist, viele Dinge erfährt man im Gespräch und halt nicht über irgendwelche E-Mails. Also da muss man, glaube ich, schon auch dahinter sein. Also ich wäre gern, also ich war jetzt einmal in Brüssel, war sehr spannender Austausch mit der Europäischen Kommission. Und ich wäre eigentlich gern nochmal jetzt schon in Brüssel gewesen, aber für den Herbst steht es auf jeden Fall wieder an, weil es einfach da wichtig ist, auch die Präsenz zu zeigen.
Absolut. Du bist Geschäftsführerin Bundessparte Bankversicherung Wirtschaftskammer Österreich. Ich denke, Substitute wird es in anderen Ländern geben. Wie sieht da die internationale Zusammenarbeit mit Sparten in Deutschland, Schweiz oder so aus?
Also ich meine, die Wirtschaftskammer ist schon quasi ein Unikum jetzt auch im europäischen.
Echt? Okay, wusste ich nicht.
Weil Österreich, wir haben ja auch ist auch anders aufgebaut, aber natürlich gibt es ähnliche Strukturen auch in anderen Ländern. Für uns ist natürlich am relevantesten ehrlicherweise der deutsche Sektor, weil auch da die Bankensektoren sehr ähnlich, also ähnliche Herausforderungen haben, wie es wir in Österreich haben. Und somit ist das sehr, also erstens natürlich auch die geografische Nähe, aber ist auch inhaltlich sehr, sehr naheliegend, dass man sich da abstimmt, und das machen wir auch und versuchen da einfach auch bei Themen gemeinsame Linien zu finden und zu schauen, also wo können wir gemeinsam auftreten.
Anlässlich 35 Jahre ATX habe ich immer wieder viel herumgerechnet, und wir haben in den vergangenen Jahren auch den Eurostoxx 50, der circa ebenfalls 35 Jahre, fast vom Startzeitpunkt gleich, exklusive Dividenden und inklusive Dividenden sichten, sind wir stärker als der Eurostoxx 50, was auf der langen Zeitraum eine tolle Leistung ist und vor allem in der jüngeren Vergangenheit Banken und Versicherungen dafür verantwortlich für diese Performance in Österreich. Wie ist die Schnittmenge deines Jobs hin zum Bankversicherungen und Kapitalmarkt?
Ja, also natürlich ist das Thema Kapitalmarkt auch eines, das uns sehr beschäftigt. Wir sind einerseits natürlich auch mit der Börse regelmäßig in Kontakt und versuchen auch da, also im Prinzip, es geht ein bisschen darum, dieses Stimmungsbild, das manchmal gegenüber dem Kapitalmarkt oder halt einfach auch der Finanzwelt vielleicht auch herrscht, da ein bisschen gemeinsam positiver darzustellen und auch darauf hinzuarbeiten. Also ich sehe das auch als meine Aufgabe, immer mehr Verbündete quasi zu suchen. Aber natürlich, also ich würde auch sagen, wir sind Verbündete, wenn es darum geht, was man tun kann, um den Kapitalmarkt attraktiver in Österreich zu machen. Ist das eine leichte Aufgabe? On the long run glaube ich nicht, weil leider wir da trotzdem einfach ein bisschen Skepsis noch
obwohl
haben.
Obwohl der Markt so gut geht, mir tut so weh.
Total.
Irgendwie.
Ja. Es ist extrem schade, aber lustigerweise habe ich das bei meinem Austausch auch mit der Börse, mit Christoph Boschan gelernt, der dann erzählt hat, ich glaube, es war jetzt Dänemark, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo sich man sich halt von staatlicher Seite auch entschieden hat, dass dass Menschen für ihre Pension in einen Fonds investieren müssen. Sie dürfen sich aussuchen, welchen. Aber dadurch hast du natürlich gleich einen ganz anderen Zugang zum Kapitalmarkt, ja, weil Menschen glauben natürlich auch oder verlassen sich darauf, wenn das vom Staat kommt, dann habe ich da eine gewisse Sicherheit. Das heißt, dieses Thema ist schon mal ein bisschen weg. Sie sind zeitgleich auch gezwungen, sich halt schon früher damit auseinanderzusetzen. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob es gut ist, wenn man Leute zu etwas verpflichtet. Nichtsdestotrotz, glaube ich mal, damit man diese erste Hürde einmal schafft und das was Selbstverständlicheres wird, wird es sowas in die Richtung vermutlich mal brauchen.
Ich nehme da sowieso immer alle Parteien in die Pflicht irgendwie und vor allem jene Parteien, die wirtschaftsfreundlich sich geben sollten, stärker als es ist. Und wir haben im Vorgespräch eh drüber geredet. Du hast jetzt auch Finanzministernamen und so weiter. Es passiert einfach zu wenig und die Leute kommen erst nach der politischen Karriere dann ganz entspannt rüber Richtung. Ist der politische Abtausch sehr schwierig in die Richtung, glaube ich mal, oder? Im Parteienkonsens ist die Börse einfach nicht wichtig genug, um irgendwie in den Deal. Ich sage das jetzt ganz frech, ja.
Ja, ob sie nicht, also ich weiß nicht, ob sie nicht wichtig genug ist, bin immer, also würde ich so nicht sagen, aber jetzt muss man halt auch sagen, und jetzt will nicht die, obwohl ich quasi aus der Politik komme, will ich jetzt nicht die Politik in Schutz nehmen, aber was man schon auch sagen muss, ist, die letzten Jahre waren halt auch keine normalen Jahre.
Definitiv ja. Nicht. Aber ich glaube, es wird auch nie wieder
ja,
normal werden.
Ja, das fürchte ich ehrlicherweise auch.
Fast changing. Die Troubles shooten uns von allen Seiten rein und müssen gelöst werden, sind halt auch immer dann letztendlich manchmal teure, manchmal billige Ausreden, um nichts weitergebracht zu haben.
Vollkommen richtig.
Trump ist immer für alles herhaltbar, natürlich, ja. Aber ja.
Und ich glaube, also eben genau, weil man irgendwie weiß, dass man nicht mehr in diese normalen Zeiten jetzt unter Anführungszeichen kommt, glaube ich, braucht man schon langsam dann irgendwann einmal längerfristige Perspektiven, wo möchte man eigentlich auch als Österreich hin und wenn ich das vielleicht auch noch ganz kurz aus unserer Sicht erwähnen kann, da ist es natürlich schon auch schade, wenn eine Lösung, also wir wissen, wie herausfordernd die budgetären Situationen sind, aber wenn dann die Lösung irgendwie ist, man verlängert jetzt nochmal die Bankenabgabe, ist das halt für uns auch
schön,
was,
dass man das auch erwähnt,
was irgendwie nicht so toll ist, weil auch da, also die Banken haben ja nicht nur, also da geht es ja nicht nur um die Banken selbst, sondern ich finde es immer so ein bisschen schade, dass man Banken und auch Versicherungen nicht als das auch irgendwie sieht, was sie sind, weil sie sind halt trotzdem ermöglicher immer so ein bisschen. Ja, einerseits bei Finanzierungen, andererseits bei Absicherung und da hat man es vielleicht ein bisschen leicht gemacht, ja.
Finanzierungen, Absicherungen, alles kommt irgendwie in der Bank selber dann im Treasury zusammen. Wir haben den Juli und du bist die erste Börse-People-Folge, die im Juli gesendet wird, was mich sehr freut, den Juli zum Treasury-Monat ausgerufen. Wir haben am 21. Juli einen Roundtable, einen großen und ich freue mich, dass ich da entweder dich oder jemanden von dir aus der Sparte dazu begrüßen darf.
Auch
für diesen wichtigen Austausch ist ein Riesenthema geworden. Und was ich dich noch fragen darf, das ist im Vorgespräch abgecheckt worden, hast du selbst Skin in the Game als Investorin, jetzt nicht die Size, aber bist du investiert?
Ja, bin
sehr
ich.
Gut.
Schon seit, also da auch da habe ich das Glück, dass auch meine Mama mich das ja tatsächlich unterstützt hat. Also
familiär
urwichtig. Genau, also kommen wir vielleicht auch das noch. Finanzbildung ist ja leider auch was in Österreich, was ausbaufähig ist, wenn ich es mal so sagen darf. Und da habe ich aber das Glück gehabt, dass meine Mama mich da am Anfang an der Hand genommen hat und gesagt, so, wir müssen uns da jetzt damit auseinandersetzen, da machen wir jetzt was.
Herrlich. Nein, mittlerweile, ich bin da ein bisschen so gespalten bei Finanzbildung, weil es schon so viele tolle Sachen auf YouTube gibt und gerade die jüngeren Leute da wirklich zum Teil schon so viel wissen und einfach auch diese klare Sicht wieder haben, dass das eigentlich nicht so deppert ist, sondern auch durchaus Sinn machen kann, sich selbst ein bisschen zu informieren.
Total, nur da braucht es aber dann das persönliche Interesse dafür und eigentlich, glaube ich, ist die Finanzbildung auch ein Bereich, wo man gesellschaftlich sagen sollte, das ist uns wichtig und wie können wir das in die Breite bringen. Aber da tut sich ja auch Gott sei Dank was, ja.
So, und jetzt komme ich noch finally nochmal, du hast dann noch zweimal long ran gesagt, zwischendurch. Kommen wir nochmal zur Schnittmenge Eva und Laufen. Wenn man sich auf dich vorbereitet und ein bisschen schaut bei den Postings, findet man schon Laufen als Thema. Das ist dir ein Anliegen. Sprechen wir auch darüber kurz. Ich weiß aus dem Vorgespräch von einer ganz, ganz geilen Destination, sage ich jetzt mal, wo du auf Halbmarathon-Distanz gestartet bist. Eva und Laufen bitte.
Ja, ja. Genau. Also spannende Destination war New York dieses Jahr im März. Auch da sehr schön, gemeinsam mit meiner Mama sind wir auch dann ins Ziel eingelaufen. Also schöner.
Wie schön ist das?
Ja, das super. Ist vor allem meine Mama wird 70 nächstes Jahr. Und wir machen das noch immer gemeinsam und da bekommt das nochmal nochmal was Besondereres. Also New York zu laufen über den Times Square kann ich jeden, also jedem, der dem Laufen interessiert.
Wie schön ist die Geschichte? War schön. Das haben wir im Vorgespräch nicht besprochen.
Stimmt, ja.
Und jetzt habe ich noch die Zwischenfrage, das Laufen. Kommt das von der Mama immer schon als Sportlerin oder hast du sie durch deine Laufaktivitäten animiert irgendwie da?
Ich glaube, sowohl als auch eigentlich.
Das befruchtet sich gegenseitig.
Genau, also es hat sich irgendwie gegenseitig befruchtet. Jetzt ist es ja auch kein Geheimnis, dass mein Ex-Chef, der Martin Kocher, auch viel gelaufen ist. Das heißt, wenn wir mal auf Dienstreisen waren, sind wir auch da. Also das hat sich dann irgendwie alles gegenseitig, hat gut gepasst. Einmal ist der eine motivierter, einmal der andere oder die andere.
Das ist das Wichtige, weil man dann doch die Schuhe schnürt, weil man den Termin nicht absagt. Und ich muss dich auch loben, da ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr heiß. Und ich habe jetzt so viele Absagen gehabt, du heißt. Und du hast gesagt, nichts machen wir. Finde ich großartig, ja, obwohl es wirklich heiß ist. Du, Eva, abschließend noch die Frage. Ich sehe dich maximal angekommen in deiner Aufgabe in der Bundessparte. Was ist das, was dir daran taugt an dem Job?
Mich dafür einzusetzen, dass nach draußen eben gesehen wird, wie wichtig Banken für den gesamten Wirtschaftsstandort sind. Also einerseits, ein zweites Thema, das mir schon auch wichtig ist, ist quasi die Branche vielleicht ein bisschen weiblicher zu machen, also auch das. Und auch das sehe ich als meine Aufgabe. Aber wenn ich irgendwann dann nochmal zurückblicken darf und irgendwie merke, dass ich es geschafft habe, da die Stimmung ein bisschen positiver gestaltet zu haben, dann bin ich, glaube ich, sehr zufrieden.
Jetzt ergänzt sich durch deine Antwort meine Schlussfrage noch ein bisschen das Stichwort Branche ein bisschen weiblicher zu machen. Ich denke, die Branche ist durchaus weiblich.
Ja.
In den Führungspositionen war es schon mal mehr. Da ist immer wieder eine Standarddiskussion, die ich habe, Aufsichtsrätinnen, Vorstände und so weiter, diese Statistiken, die es immer wieder gibt. Und dann sagen mir die Unternehmen, es bewerben sich dann doch wenige Frauen für die absoluten Spitzenpositionen. Auch noch da mal kurze Einschätzung. Ich glaube, in der Breite ist es super.
Auf jeden Fall und da hat sich ja auch schon viel getan, aber deswegen was meine ich mit die Branche weiblicher machen, ist man unterschätzt, glaube ich, immer ein bisschen, wie wichtig Vorbilder auch sind. Und ich weiß, das klingt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber wenn es jemanden gibt, und das kann ich auch für mich selbst sagen, wo ich hinschauen kann und sehe, hey, die hat das auch geschafft, dann traue ich mir es vielleicht eher zu. Ja. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass in manchen Positionen es dann eben eine Frau gibt. Da gibt es schon noch ein bisschen einen Weg, glaube ich, zu gehen. Das trifft aber jetzt nicht quasi die Bank- und Versicherungsbranche, sondern das haben wir auch in ganz Österreich in der Unternehmenswelt unterwegs.
Nochmal zurück zu Treasury, da war ich bei einer großen Convention jetzt in Salzburg und dort ist 50% weiblich. Also
super.
In den Spezialistinnen-Bereichen absolut schon. In der Führung ist natürlich auch ein bisschen, ich sage immer, CEO-Job ist auch ein bisschen Schmerzensgeld.
Wahrscheinlich, ja.
In der Politik einfach, ja.
Wahrscheinlich, und ich glaube, man muss, also das ist halt, glaube ich, schon wichtig, man muss halt manchmal auch bereit sein, vielleicht ein bisschen mehr zu schauen, ob es jemanden gibt, der passen könnte. Also natürlich ist es leicht, manchmal dann einfach zu sagen, ja, aber ich habe niemanden gefunden. Manchmal braucht es vielleicht ein bisschen länger, und wenn ich da dahinter bin, dann, also da rede ich jetzt quasi von Panel-Diskussionen, Konferenzen oder so. Also da kann man, es dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber da kann man schon auch was erreichen.
Jetzt muss ich nochmal sagen, Deputy Chairwoman of the Supervisory Board. Das klingt so gut irgendwie. Liebe Eva, das hat mir riesig Spaß gemacht. Fast 40 Minuten ist eine sehr lange Folge geworden. Ich hätte noch lang weiterreden können über alle unsere Themen hier. Danke, dass du bei der Hitze herkommen bist.
Danke
an euch da draußen. Danke fürs Reinhören. Und tschüss einmal von meiner Seite.
Danke für die Einladung und tschüss.
Ciao, ciao.